Viele Christen ahnen, dass Gott mehr ist als Lehre und richtige Begriffe, und doch bleibt er im Alltag oft fern und abstrakt. Das Johannesevangelium beschreibt, wie Gott selbst in Jesus Christus so nahe gekommen ist, dass Menschen ihn sehen, berühren und als eine unaussprechliche Süße erfahren konnten. Wo Gott zuvor unsichtbar, unnahbar und schwer fassbar schien, wird er in der Menschwerdung seines Sohnes greifbar, genießbar und voller Gnade und Wirklichkeit. Der menschgewordene Sohn, Gott zum Anfassen. Wenn Johannes schreibt, und das Wort wurde Fleisch und Stiftshüttete unter uns, öffnet sich eine unerhörte Wirklichkeit. Der ewige Sohn, der im Anfang bei Gott war und selbst Gott ist, tritt in die Dichte unseres Menschseins ein. Vor seiner Menschwerdung war Gott für das menschliche Empfinden fern, heilig, groß, unsichtbar, nicht zu fassen. In Jesus wird derselbe Gott auf einmal hörbar, sichtbar, berührbar. 1 Johannes 1:1 spricht von dem, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben, in Bezug auf das Wort des Lebens. Das ist mehr als eine theologische Aussage. Es ist der Bericht von Menschen, deren Hände den Leib dessen berührt haben, in dem die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig wohnte. Sie erlebten, Gott ist nicht nur Geist in unzugänglichem Licht, er hat ein Gesicht, eine Stimme, eine Gegenwart, bei der das Herz still werden kann. Vor seiner Menschwerdung war er unkörperlich, unsichtbar und unberührbar. Als er Fleisch wurde, wurde er fest, wirklich, sichtbar und berührbar. Vers 14 sagt, und das Wort wurde Fleisch und zeltete unter uns. Das war etwas Konkretes. Indem er Fleisch wurde, um unter den Menschen zu zelten, wurde er greifbar. Die Menschen konnten ihn nicht nur sehen, sondern auch berühren. Die Menschwerdung bedeutet nicht, dass der Sohn in die Sünde eingetreten wäre. Er kam in der Gestalt der gefallenen Menschheit, aber ohne ihre verdorbene Natur. Jesus verweist selbst auf das Bild der Erlenschlange in der Wüste, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Die Erlenschlange hatte die Form der giftigen Tiere, aber kein Gift in sich. So trägt Christus unser Aussehen, unsere Schwachheit, unsere Sterblichkeit, ohne innerlich von Sünde vergiftet zu sein. Gerade so konnte er mitten unter Sündern leben, ihre Nahrung teilen, ihre Tränen sehen, ihre Fragen hören und zugleich Träger der göttlichen Fülle sein. Wer ihm begegnete, fühlte sich nicht weggestoßen, sondern unerklärlich angezogen. Das Bild der Stiftshütte hilft, dieses Geheimnis zu vertiefen. In 2. Mose steigt Gott herab und lässt eine Wohnung mitten im Lager der Kinder Israel errichten, ein unscheinbares Zelt, in dem doch die Herrlichkeit des Herrn wohnt. Nicht am Rand des Volkes, sondern mitten in seinem unruhigen Alltag will Gott wohnen. Jesus ist diese wahre Stiftshütte. Er stiftshüttete unter uns, er stellte sein Zelt mitten in das menschliche Lager, in die Dörfer Galiläas, in die Gassen Jerusalems, an den Tisch von Zöllnern und Sündern. In seinem Fleisch ist Gott herabgestiegen, um nicht nur besucht, sondern bewohnt zu werden, als Gegenwart, in der Menschen tatsächlich mit ihm Gemeinschaft haben können. Wer die Evangelien liest, spürt etwas von dieser Atmosphäre. In der Nähe Jesu brechen harte Fassaden auf, Zöllner und Sünder wagen es, an den Tisch zu kommen, Kranke und Beschämte drängen sich durch die Menge, um den Saum seines Gewandes zu berühren. Es entsteht nicht zuerst eine beeindruckende Organisation, sondern eine erlebte Nähe, ein Raum, in dem Schuldige nicht vernichtet, sondern verwandelt werden, in dem Angst nicht beschämt, sondern in Vertrauen verwandelt wird. Wenn der eingeborene Sohn als Gott zum Anfassen unter uns ist, wird der unsichtbare Gott nicht kleiner, aber unendlich zugänglicher. Und das Wort wurde Fleisch und stiftshüttete unter uns, voller Gnade und Wirklichkeit. Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben, in Bezug auf das Wort des Lebens. Die Menschwerdung Jesu lädt dazu ein, Gott nicht länger als bloße Idee zu denken, sondern als Gegenüber wahrzunehmen, das in die eigene Konkretheit hineintritt, in Beziehungen, Arbeit, Müdigkeit, Schuld und Freude. Wer sich daran erinnert, dass der Sohn in wirklichem Fleisch unter uns wohnte, darf auch im scheinbar banalen Alltag mit seiner Nähe rechnen. Die eigene Geschichte wird dann nicht mehr vor einem fernen Himmel erzählt, sondern vor dem Angesicht dessen, der mitten im Lager der Menschen sein Zelt aufschlug. In dieser Gewissheit können selbst unscheinbare Wege, schmerzliche Brüche und verborgene Sehnsüchte zu Orten werden, an denen der Mensch gewordene Gott leise, aber wirklich gegenwärtig ist. Gnade, Gott als unsere süße Zuwendung. Wenn Johannes von Jesus bezeugt, er sei voller Gnade und Wirklichkeit, wird damit ein anderer Ton angeschlagen als in einer Welt, die gewohnt ist, vor allem Forderungen zu hören. Der Sohn kommt nicht zuerst als Lehrer eines neuen Systems, nicht als Verwalter von Pflichten und Programmen, sondern als die Zuwendung Gottes selbst. Gnade ist hier mehr als das Vergeben von Schuld und mehr als das Empfangen bestimmter Gaben. Gnade ist Gott, wie er sich uns in Christus freundlich, zugewandt, tragend schenkt. Wo Jesus erscheint, kann man schwer in Begriffe fassen, was genau geschieht, aber man spürt, es wird leichter zu atmen, der innere Druck weicht, neue Hoffnung wächst. Daher sagt 1,14, dass er voller Gnade und Wirklichkeit war. Es heißt nicht, dass er voller Lehren und Gaben war. Als er sichtbar und berührbar wurde, war er voller Gnade und Wirklichkeit. Diese Gnade hat viele Farben. Sie ist Ruhe für das gehetzte Herz, Trost für die Verwundeten, Kraft für Erschöpfte, lebendige Heiligkeit für Menschen, die aus verstrickenden Mustern herausgeführt werden. Wenn Paulus im Rückblick sagen kann, ich sehe auch alle Dinge als Verlust an wegen der Vortrefflichkeit der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, spricht daraus eine Erfahrung, in der selbsterbare Vorzüge verblasst sind gegenüber dem Gewinn, Gott selbst als Gnade zu besitzen. Die Fülle Gottes, die in Christus wohnt, ist nicht als abstrakte Größe in ihm verschlossen, sondern als ein Überfluss, aus dem wir schöpfen dürfen, aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Gnade ist nicht nur ein einmaliges Ereignis am Anfang des Glaubens, sondern ein Strom, in den wir immer wieder hineingerufen werden. Wenn ein Mensch beginnt, seine Sicherheiten zu relativieren und sich innerlich dem Herrn zuzuwenden, manchmal mit klaren Worten, manchmal nur mit einem Seufzen, geschieht leise eine Verschiebung, Verantwortung wird nicht geleugnet, aber sie liegt nicht mehr ausschließlich auf den eigenen Schultern. Schuld wird nicht verharmlost, aber sie ist nicht mehr das letzte Wort. Gnade bedeutet, dass Gott selbst in Christus unter die Last tritt, die wir tragen, und uns aufrichtet, ohne uns zu schmeicheln, und korrigiert, ohne uns zu zerbrechen. Solche Erfahrungen lassen sich selten exakt beschreiben. Manchmal ist es ein Wort der Schrift, das unvermittelt ins Herz trifft, manchmal eine Erinnerung an Jesu Umgang mit den Schwachen, manchmal nur ein stilles, aber spürbares Gehaltensein mitten in einer Situation, die sich äußerlich nicht geändert hat. Immer aber steht im Hintergrund dieselbe Quelle, der eingeborene Sohn, der die unsichtbare Gnade des Vaters in eine menschliche Gestalt übersetzt hat. Wer sich von ihm berühren lässt, entdeckt nach und nach, dass Gottes Gnade nicht in Konkurrenz zu unserer Wirklichkeit steht, sondern sie durchdringt und verwandelt. Und das Wort wurde Fleisch und stiftzüttete unter uns, voller Gnade und Wirklichkeit. Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Die Erkenntnis, dass Jesus voller Gnade ist, eröffnet einen Raum, in dem das eigene Leben nicht mehr primär von Leistung, Versagen und Vergleich bestimmt sein muss. Wer im Licht dieser Gnade lebt, lernt, sowohl Erfolge als auch Niederlagen vor Christus niederzulegen und sich von seiner Zuwendung definieren zu lassen. So kann im Lauf der Zeit ein anderer innerer Rhythmus entstehen, statt ständiger Selbstvermessung wächst ein stilles Vertrauen, getragen zu sein. Die Wege bleiben ernsthaft und verantwortungsvoll, aber sie werden von der Gewissheit begleitet, dass die entscheidende Kraft nicht aus uns selbst, sondern aus der Gnade des menschgewordenen Gottes kommt. Wirklichkeit, Liebe und Licht, hineingenommen in das Herz des Vaters. Mit der Gnade, die wir in Christus erfahren, tritt zugleich ein anderes Wort in den Vordergrund, Wirklichkeit. Johannes spricht davon, dass die Gnade und die Wirklichkeit durch Jesus Christus gekommen sind. In seinem Evangelium bedeutet Wahrheit nicht nur eine richtige Lehre, sondern die erfahrbare Realität Gottes. Vieles, was uns beschäftigt und beeindruckt, erweist sich im Rückblick als brüchig und vergänglich. Der Prediger ruft aus, Nichtigkeit der Nichtigkeiten. Paulus nennt selbst seine religiösen Vorzüge Abfall gegenüber der Erkenntnis Christi. Nur Gott selbst ist der feste Kern, der nicht zerfällt, wenn die Zeit darüber geht. Immer wenn wir Gott genießen, haben wir nicht nur Gnade, sondern auch Wirklichkeit. Wenn Gott von uns genossen wird, haben wir Genuss, das heißt Gnade, und wenn wir diesen Genuss haben, erkennen wir die Wirklichkeit Gottes. Das letzte Element in Bezug auf Gottes Menschwerdung ist Wirklichkeit. Wahrheit im Evangelium nach Johannes bedeutet tatsächlich Wirklichkeit. Es bedeutet die Verwirklichung Gottes und die Wirklichkeit Gottes. Immer wenn ein Mensch Gott in Christus genießt, begegnen sich Gnade und Wirklichkeit. Gnade ist der Geschmack, Wirklichkeit ist die Gewissheit, dass dieser Geschmack nicht täuscht. Wo wir in der Nähe Jesu Trost finden, erfahren wir nicht nur eine angenehme Stimmung, sondern lernen den zu kennen, von dem in 1 Johannes 4:8 heißt, Gott ist Liebe. Wo uns im Licht seiner Gegenwart die Dinge klarer werden, unsere Motive, unsere Wege, unsere Verstrickungen, begegnen wir nicht nur einem strengen Spiegel, sondern dem, von dem es heißt, Gott ist Licht, und dass überhaupt keine Finsternis in ihm ist. Die Sätze über Gott werden dann nicht länger von außen geglaubt, sondern von innen her bezeugt. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, führt uns genau dorthin, in das Herz des Vaters selbst. Was uns zunächst als Gnade erreicht, öffnet nach und nach den Blick für die Wirklichkeit, aus der diese Gnade fließt. Hinter jeder erfahrenen Zuwendung entdecken wir die ewige Liebe, hinter jeder erhellenden Einsicht entdecken wir das heilige Licht. So wird deutlich, was das Johannesevangelium entfaltet: Christus ist das Wort, das Gott verständlich macht, das Leben, das Gotteswesen in uns einpflanzt, das Licht, in dem Gott in unser Dunkel leuchtet, die Gnade, in der Gott sich genießen lässt, und die Wirklichkeit, in der wir erkennen, wer er in Wahrheit ist. Dass Jesus uns in diese Wirklichkeit hineinführt, bedeutet nicht, dass das Sichtbare bedeutungslos würde. Aber es verliert seinen absoluten Anspruch. Besitz, Erfolg, menschliche Anerkennung bleiben Teil unseres Lebens, sie werden aber relativ im Licht dessen, was Bestand hat. Wo das Herz in die Gemeinschaft mit dem Vater hineingenommen wird, wächst eine neue Freiheit gegenüber allem, was früher unbedingt wichtig schien. Die Maßstäbe verschieben sich leise, von der Frage, was kurzfristig glänzt, hin zu der Frage, was vor dem Angesicht des ewigen Gottes Gewicht hat. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkünden, dass Gott Licht ist und dass überhaupt keine Finsternis in ihm ist. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, weil Gott Liebe ist. Wo Jesus uns von der Erfahrung seiner Gnade in die tiefere Wirklichkeit des Vaters führt, entsteht ein neuer innerer Maßstab. Entscheidungen, Beziehungen und Ziele werden nicht mehr nur nach kurzfristigem Nutzen gewichtet, sondern im Licht dessen betrachtet, was vor Gott Bestand hat. Wer sich von Gottes Liebe und Licht bestimmen lässt, muss die sichtbare Welt nicht verachten, kann sie aber nüchterner und freier nutzen. So wächst eine Haltung, in der Freude und Leid, Erfolg und Scheitern ihren Platz behalten, ohne das Letzte zu sein, weil das Herz seine Ruhe in dem gefunden hat, der als Gnade und Wirklichkeit zugleich unsere eigentliche Heimat ist. Herr Jesus Christus, du eingeborener Sohn, der im Schoß des Vaters ist, danke, dass du als das menschgewordene Wort voller Gnade und Wirklichkeit zu uns gekommen bist. Wo unser Herz leer, müde und unruhig ist, lass uns deine Gegenwart als süße Gnade und echte Wirklichkeit erfahren, die tiefer reicht als alle sichtbaren Dinge. Vater, durch deinen Sohn öffnest du uns dein Herz voller Liebe und Licht. Dort, wo Dunkelheit und Schuld uns bedrücken, lass dein Licht freundlich auf uns scheinen und unsere Furcht vertreiben. Stärke in uns die Gewissheit, dass du selbst unsere größte Wirklichkeit und unser bester Anteil bist, heute und in Ewigkeit. Fülle unsere innere Kapazität, dich zu erkennen und zu genießen, damit dein Leben und dein Licht in unserem Alltag sichtbar werden. Amen.